Dankeschön, Luba, für diese liebevolle Begrüßung an diesem Tag. Können Sie mir den Weg zeigen? So reden wir manchmal und fragen, wenn wir in einer fremden Stadt unterwegs sind. In unserem Lied hat es sich etwas anders angehört. Da war die Bitte, die wir gemeinsam Gott gegenüber ausgesprochen haben: Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll. Und um das noch zu verstärken, tu mir kund den guten Weg. Wir haben eben ein Bild gesehen von einem wunderbaren Weg in einer ländlichen Landschaft. Im Hintergrund die Hügel und ein einfacher Weg, von dem man nicht wusste, zu welchem Ziel er führt. Wenn wir als Adventgemeinde Barmbek zum Glaubenskurs einladen, dann geht es genau darum, um den guten Weg. Und zwar nicht nur bei diesem Glaubenskurs, sondern generell sind wir davon überzeugt, dass der gute Weg etwas zu tun hat mit der Bibel, die Gott uns geschenkt hat. Wenn jemand diesen Weg sucht, dann ist es gut, nach diesem Buch zu greifen, denn für uns ist die Bibel das Maß aller Dinge. In der Bibel finden wir den guten Weg. Und darum beteiligen wir uns auch an diesem Glaubenskurs in Hamburg. Wir geben weiter, wie wir die Bibel, das Evangelium von Jesus Christus, verstehen. Und darum freuen wir uns, dass heute so viele hier sind. Habt ihr das schon einmal erlebt, dass es sehr riskant sein kann, sich auf die Bibel einzulassen? Und ich könnte mir denken, dass manche unserer Gäste heute sehr tapfer sein müssen. Denn es kann sein, dass sie sich von der einen oder anderen Illusion verabschieden müssen, die sie bisher ein Leben lang begleitet hat. Denn unser heutiges Thema von den Jenseitswelten ist so alt wie die Menschheit. Und zwar betreffen die Fragen, die damit zusammenhängen, uns alle. Und die Frage lässt sich reduzieren auf den einfachen Satz: Was passiert mit uns, wenn wir sterben? Und so ein Thema an einem solch herrlich sonnigen Tag, das passt doch mehr in den November. Aber nun gehört es zu diesem Glaubenskurs, dass wir heute miteinander darüber nachdenken. Eine Zeitung stellte neulich fest: Es gibt auffällig viele Bücher, die vom Sterben und vom Tod handeln. Und die Zeitung fragt: Warum ist das so? Warum beschäftigen sich so viele Autoren, die ein Buch schreiben, mit dieser Thematik? Und die Zeitung gibt eine Antwort. Sie sagt: Es hat wohl damit zu tun, wie sich eine Gesellschaft die Zukunft vorstellt. Und bei der Zukunft geht es für die Gesellschaft, man könnte sagen für die Gesellschaft in allen Ländern, um das fortgesetzte Leben, das Leben nach dem Tod. Das ist es, was die Gesellschaft erwartet, wenn man dieser Zeitung glauben darf. Außerdem sagt dieser Journalist: Gestorben wird immer. Darüber geredet, nicht so häufig. Wir sprechen heute darüber. Und wir wollen uns zuerst auf zwei Dinge einigen. Erstens, es geht nicht um den Tod. Wenn Gott mit uns redet, geht es immer um das Leben. Denn Jesus sagt: Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. In Matthäus 22, Vers 32. Das Zweite: Wir wollen heute niemandem sagen, wie wir uns den Tod und das Sterben vorstellen und das, was danach kommt, sondern wir wollen heute sagen, was nach unserem Verständnis die Bibel zu dieser Frage antwortet. Und ich meine, wenn Sie zu diesem Glaubenskurs heute gekommen sind, dann sind wir Ihnen das schuldig. Natürlich weiß ich, es gibt viele Menschen, die sagen, das ist doch völlig gleichgültig, was nach dem Tod mit mir sein wird. Es geschieht eh. Und so wie der alte Fritz gesagt hat, lass jeden nach seiner Fasson leben und glauben, so können wir auch sagen, lass doch jeden nach seiner Fasson auch sterben. Es gibt ein Motiv, warum wir auch in unserem Glaubenskurs dazu Stellung nehmen. Und das ist ein Wort des Apostels Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Da sagt er, wir wollen euch, das heißt die Gemeinde, an die er damals geschrieben hat, die Thessalonicher, aber er meint auch uns, wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, wie es mit denen steht, die schon gestorben sind. Das heißt, wir wollen hier Überzeugungen darstellen, die wir aus der Bibel gewonnen haben. Denn über das Jenseits und die sogenannten Jenseitswelten haben alle Religionen und Konfessionen ihre eigenen Vorstellungen. Und in einem sind sich fast alle einig. Der Tod ist gar kein echter Tod. Das Leben geht weiter. Und die Frage ist, wie und in welcher Weise? Ich will ein paar Beispiele nennen, wie diese Vorstellungen uns täglich begegnen können. Da ist vor einigen Jahren ein Buch erschienen, das weltweit ein Bestseller wurde, mit dem einfachen Titel Die Hütte. Der Inhalt ganz kurz gesagt: Ein Vater macht mit den drei jüngeren seiner Kinder Campingurlaub an einem See in Oregon in den USA. Als die beiden Älteren mit ihrem Kanu kentern, springt der Vater ins Wasser, um sie zu retten. Und als er mit ihnen wieder herauskommt, da fehlt die 6-jährige Missy. Sie war nirgends aufzufinden und ein Zeuge berichtete, er hat sie auf dem Beifahrersitz eines Geländewagens wegfahren sehen. Missy bleibt für immer verschollen. Der Vater bricht zusammen. Er versinkt in Depressionen und Schuldgefühlen. Eine große Traurigkeit beherrscht sein Leben von diesem Augenblick an. In dieser eigenartigen Geschichte bekommt er von Gott Einblick in das sogenannte Jenseits. Er darf dort seine im Jenseits lebende Missy sehen, von Weitem. Auf einer wunderschönen Wiese spielt sie mit Tieren und Kindern. Und was geschieht? Er ist getröstet. So kann er sich mit dem Tod seiner Tochter abfinden. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Anders als früher, aber sie lebt. Ich bin ganz sicher, dass dieses Buch die Gedanken und Vorstellungen der Menschen in einer ungeahnten Weise prägen wird. Und wenn, wie es vorgesehen ist, dieses Buch auch noch verfilmt wird, dann wird sich der Eindruck noch und seine Wirkung verstärken. Auch Todesanzeigen sind manchmal interessant. Vor einigen Jahren starb die Schauspielerin Jennifer Nitsch. Und zu ihrem Geburtstag hat sich jemand veranlasst gefühlt, eine Todesanzeige bzw. eine Gedenkanzeige für sie in die Zeitung zu setzen. Heute ist dein Geburtstag und du bist der Schönste unter den Engeln im Himmel. Und ganz stark natürlich wird der Glaube an diese Jenseitswelt auch durch Aussagen im christlichen Bereich gestärkt. Zum Beispiel bei der Beerdigung von Papst Johannes Paul II. Am 9.04.2005. Die Trauerfeier hielt der spätere Papst Benedikt XVI., Josef Ratzinger. Und bei dieser Trauerfeier, die in die ganze Welt übertragen wurde, die Milliarden gesehen haben, sagt er: Wir können sicher sein, dass unser geliebter verstorbener Papst jetzt am Fenster des Hauses des Vaters steht und uns sieht und uns segnet. Ja, segne uns, heiliger Vater. Wir vertrauen deine liebe Seele der Mutter Gottes, deiner Mutter an, die dich jeden Tag geführt hat und die dich jetzt in die ewige Herrlichkeit führen wird. Und erst vor wenigen Wochen wurde in Südafrika Nelson Mandela, der große, unvergessene Freiheitskämpfer, beerdigt. Und auch bei dieser Beerdigung fiel der Satz: Du hast uns in deinem Leben geführt. Du wirst uns auch künftig aus himmlischen Höhen führen und leiten. Diese wenigen Beispiele machen deutlich: Viele Christen und Nichtchristen sind davon überzeugt, wenn ein Mensch stirbt, wird zwar der Leib beerdigt oder verbrannt, die Seele aber, das Eigentliche an diesem Menschen, die sogenannte unsterbliche Seele, überlebt den Tod eines Menschen. Und da ist es schon gut und richtig zu fragen: Wie informiert uns denn die Bibel über diese Zusammenhänge? Was hat die Bibel diesen populären Auffassungen entgegenzusetzen? Wir müssen ganz an den Anfang zurückgehen. Da sagt Gott dem Menschen: Leute, wenn ihr ohne mich zu leben versucht, dann werdet ihr sterben. 1. Mose 2, Vers 17. Und ihr Lieben, wenn Gott sterben sagt, dann meint er sterben. Sterben heißt, das Leben hört auf. Nach allem, was die Bibel uns sagt, betrifft der Tod den ganzen Menschen, nicht nur seinen Körper. Der Tod als ein Durchgang zu einem neuen Dasein bei Gott, das ist der Bibel unbekannt. Der Glaube an eine unsterbliche Seele ist nicht christlich-biblisch. In 1. Timotheus 6, Vers 16 schreibt der Apostel Paulus: Von Gott, der allein Unsterblichkeit hat. Je mehr ich über diese Fragen nachdenke, umso mehr denke ich: Wir werden die ganze Herrlichkeit der Erlösung nicht begreifen, wenn wir nicht verstehen, dass unser Leben absolut dem Tod verfallen ist. Und wie es vorhin schon gesagt wurde, das sind nicht nur Gedanken, die uns bei einer Beerdigung einfallen, sondern wenn wir über unser Leben nachdenken, dann wird uns klar und bewusst, was bleibt eigentlich von uns, wenn dieses Leben, das wir heute so aktiv führen, zu Ende ist. Vielleicht müssen wir wirklich, wie damals die ersten Menschen, die völlige Hoffnungslosigkeit des Menschen aus sich heraus begreifen und wie untauglich alle Versuche sind, dem Tod zu entrinnen und seine Wirklichkeit nicht wahrhaben zu wollen. Es ist schon so, die Bibel ist sehr eindeutig. Sie sagt, wer stirbt, stirbt wirklich. Und dazu einige Texte. Es gibt da ein Buch im Alten Testament, das sich mit den Zusammenhängen des Lebens beschäftigt. Es ist nicht ein Buch, in dem große Dinge über Gott geäußert werden, sondern über das Leben, das wir Menschen hier auf dieser Welt führen. Prediger heißt dieses Buch. Da steht in Kapitel 9, Vers 5 und 6, in Kapitel 3, Vers 19 und 20, die Lebenden wissen, dass sie sterben werden. Die Toten aber erkennen überhaupt nichts mehr. Liebe, Hass, Eifersucht, all das ist erloschen. Sie haben keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Da spüren wir schon und hören etwas heraus. Die Sache mit der unsterblichen Seele, damit liegt sie stark im Widerspruch. Und noch drastischer. Menschen und Tiere haben das gleiche Schicksal. Die einen wie die anderen müssen sterben. Sie haben beide den gleichen vergänglichen Lebensatem. Nichts hat der Mensch dem Tier voraus in dieser Hinsicht, denn alles ist vergänglich. Alles muss an den gleichen Ort. Aus dem Staub der Erde ist alles entstanden und zum Staub der Erde kehrt alles zurück. Es ist euch genauso passiert wie mir. Man fährt über eine Straße oder über die Autobahn und irgendwo liegt da der Körper eines getöteten Tieres, das überfahren wurde. Aber dann fällt mir ein, auf dieser Straße sterben nicht nur Tiere. In jedem Jahr sterben auch weit über 3000 Menschen. Und sie sind sich in diesem Sterben ziemlich gleich. Es sind auch die Psalmen, die an vielen Stellen sagen, wenn das Leben zu Ende ist, kehrt der Mensch zum Staub zurück, im Psalm 146, Vers 4. Und es ist eigentlich etwas, was Gott ganz am Anfang dem Menschen mit auf den Weg gegeben hat. In 1. Mose 3, Vers 19. Du sollst leben, bis du zurückkehrst, wohin? In Jenseitswelten, in die direkte Gegenwart Gottes, bis du zurückkehrst zum Ackerboden. Von ihm bist du ja genommen. Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Und in 1. Korinther 15, Vers 26 wird der Tod als der letzte Feind bezeichnet, der entmachtet wird. Ihr Lieben, wenn meine Bestimmung heißt, nach dem Tod bin ich in der Gegenwart Gottes, dann wäre der Tod mein Freund. Und ich könnte es gar nicht erwarten, dass dieses Leben zu Ende geht. Aber Gott sagt, er ist ein Feind, der letzte Feind, der entmachtet wird. Wir werden gleich darüber nachdenken, wie diese Idee der unsterblichen Seele in das Christentum gekommen ist. Zwischendurch wollen wir uns ein wenig entspannen von dieser schwierigen Materie, über die wir nachdenken, bei einem Musikstück, das uns Elena, Arthur und Anna vortragen werden. Darauf freuen wir uns. Und dieses Lied handelt von dem,